Okay, dann können wir eigentlich anfangen, du schielst da auf meinen Fragekatalog, den ich mir zusammengestellt habe. Du kommst jetzt natürlich all die Fragen einzeln nach gestellt über. Heute geht es darum, dass wir herausfinden zusammen, wie man über den Nahostkonflikt reden kann, ohne zu streiten. Selbst für nicht direkt Betroffene kann der Nahostkonflikt sehr belastend sein und Gespräche enden nicht selten in einer Auseinandersetzung. Und über das reden wir heute, wie wir das schaffen können, konstruktiv miteinander zu schwätzen. Mein Name ist Simon Jakobi, ich bin Chefredakteur von Zürich.ch und bei mir ist Lara Müller von der Empathie-Initiative. Schön bist du da, Lara. Du beschäftigst dich schon lange mit zwischenmenschlicher Kommunikation. Wie können wir Streit vermeiden?
Ja, vielleicht zuerst einfach danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein und ich tue ja auch die Empathiestadt vertreten und wir fangen immer damit an, dass wir sagen, wie es uns geht. Können wir vielleicht mit dem nur anfangen?
Können wir machen, ja.
Ja.
Magst du? Ich zuerst.
Ja, wie geht es dir, Simon?
Ich bin ein bisschen nervös, ich bin ein bisschen aufgeregt wegen dem Thema. Und also weil ich in meinem Umfeld beobachtende von Leuten gehören, die sich total verstritten haben an diesem Nahostkonflikt, obwohl sie selber eben nur indirekt oder gar nicht betroffen sind. Darum bin ich so ein bisschen nervös. Es ist ein bisschen ein potenzielles Minenfeld. Ich bin aber auch mega gespannt, mega neugierig, was du zu erzählen hast. Ich habe grosse Erwartungen, dass ich nachher da rauslaufe und wir alle wissen, irgendwie, wie wir mit dem können umgehen können.
Ja, jetzt bin ich natürlich auch nervös.
Sehr gut.
mit dieser grossen Erwartungshaltung. Und ja, und ich weiss, du machst das ja auch. Das heißt, das einem Spass und ich würde mir selber das auch. Also für mich so anerkennen, dass ich da bin mit einem grossen Nichtwissen. Und das ist auch so ein Gefühlszustand, in dem ich inne bin. Wenn ich in die Gewalt in der Welt schaue, also so das größere Gefühl, mit dem ich unterwegs bin, seit ein paar Wochen, aber eigentlich auch lang, ist so ein Nichtwissen und ein gleichzeitiges Willen, mich einsetzen für Dialog, für das Zuhören, für die Menschlichkeit. Ich glaube, jede Stimme, die irgendwie da ist, um dazu beitragen, dass man die Gewalt mildern kann, ist wichtig. Mit dieser Wichtigkeit bin ich da.
Die Empathiestadt hat das Zürich-Team auch schon gecoacht und Workshops gegeben. Und darum weiss ich ein bisschen, was ihr macht und schätze eure Arbeit. Und ihr schafft es ja irgendwie, dass die Leute ihr könnt miteinander reden, ohne dass, wenn man mal nicht gleicher Meinung ist, dass es nicht gerade in Streit ausartet, sondern dass man es schafft, einander zuzuhören. Wie funktioniert das?
ja, also grosse Frage. Und ich könnte jetzt an ganz vielen Ecken auch anfangen. Und ich merke, für mich ist schon auch noch im Raum die Frage, wie kommunizieren wir dann mit Menschen, die direkt betroffen sind. Und ich weiss, dass wir heute nicht über das reden werden, aber irgendwo steht es halt im Raum und ich will einfach noch etwas dazu sagen, bevor wir dann ins Thema eintauchen. Also in die Kommunikation unter nicht betroffenen oder indirekt betroffenen Menschen. Und es liegt mir am Herzen, weil es gibt, also jetzt in dem Moment erleben Menschen das Schlimmste vom Schlimmen, was man erleben kann auf Erde. Wo ich mir nicht vorstellen kann, wo ich nur so Metaphern dafür brauchen kann, wie die Hölle auf der Erde oder so. Und es gibt ja auch Leute in der Schweiz, die in einem grösseren Direktheitsgrad betroffen sind als jetzt ich. Also wo Familien vor Ort haben oder historisch betroffen sind. Und ich finde es wichtig, bevor wir nachher über die weniger betroffenen Menschen reden, dass wir auch sagen, ja, auch da in der Schweiz kommen wir vielleicht in Dialog mit Menschen, die direkt betroffen sind. Und das Schlimmste, was wir dann machen könnten, wenn ein Mensch direkt betroffen ist von Gewalt, ist irgendwie die Gewalt kleiner machen, als sie ist, oder das Erlebnis absprechen. Also in der Kommunikation mit einem direkt betroffenen Menschen ist ganz wichtig, dass man nicht in das sogenannte Gaslighting hineingeht von «Ja, okay, du hast etwas Schlimmes erlebt, aber lass doch mal meine Seite» oder «Ist doch nicht so schlimm» oder im schlimmsten Fall noch sagen «Selber die Schuld» oder irgend so etwas. Und das wissen wir auch aus der Traumaforschung, dass das Menschen, die Gewalt erleben, wenn man ihnen nachher sagt, ja, du bist ein bisschen selber schuld oder es ist gar nicht so schlimm, dass das Traumatisierung enorm erhöht und dass man in der Begegnung mit direkt Betroffenen so ein halt schlimmere Schmerzen verhindern, indem dass wir in dem Moment nicht auf unsere Seite gehen, sondern wirklich empathisch präsent sind mit dem Leid und das Leid vollumfänglich anerkennen.
wie kann man denn das machen? Empathisch das Leid anerkennen. Ganz konkret.
Ja, also natürlich gibt es keine Formel, wie man das macht, aber es gibt vielleicht einfach so gewisse No-Gos und die wären irgendwie den Fokus zurück auf mich lenken. Also Agno, du erlebst schlimmes Leid und ich würde zu dir sagen, ja Simon, aber sehe doch meinen Punkt. So, komm mit deiner Aufmerksamkeit zu mir. Und was ich empathische Aufmerksamkeit nenne, bedeutet für mich, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit voll und ganz in deiner Erlebenswelt bleibe. Und das kann sein, dass ich gar nichts mache. Es kann sein, dass ich einfach nur still bin und zuhöre. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel mit Wort wiedergebe, was ich von dir höre. Dass ich anerkenne, dass du leidest. Aber das Wichtige ist, dass ich mit der Aufmerksamkeit voll und ganz bei dir bleibe und nicht zurück zu mir switche.
Ich merke auch, wenn ich mit jemandem schwätze, der irgendetwas Trauriges oder Schlimmes erlebt hat, dass ich so nicht wirklich weiss, wie ich reagiere oder so unruhig wird und das Gefühl habe, ich muss etwas machen, ich muss etwas sagen. Und dann irgendwie mega fest daran studiere, wie ich es jetzt richtig kann machen und dann fast ein bisschen abgelenkt bin. Kann man es dann irgendwie mega falsch machen, wenn man die No-Gos verhindert?
Ja, ich glaube, wir sind alle Menschen und wir sind alle nicht perfekt. Das heisst, es werden immer Sachen passieren, wo wir aus Versehen oder unabsichtlich Schmerzen auslösen im Gegenüber. Und ich glaube, wir können uns wie gewisse Sachen halten und eben so etwas wie zum Beispiel, wenn ein Mensch sein Leid ausdrückt, dass ich dann mit der Aufmerksamkeit beim Leid bleibe und nicht irgendwo etwas anderem anfangen rede. Das sind gewisse Sachen, die man ausprobieren und wahrscheinlich tendenziell dazu führt, dass wir unterstützend da sind. Und ich glaube, was wir auch im Zweifelsfall immer machen können, ist einfach still sein. Das wird total unterbewertet, so die Kraft von der Stille, dass wir einfach da sind und nonverbal zeigen, ich bin da, ich höre zu. Ich muss einmal gar nicht so viel sagen.
Das ist mega ungewohnt, aber eigentlich noch eine schöne Vorstellung. Mhm. Ich möchte auch noch etwas vorwegnehmen, wenn man jetzt dann darüber redet, wie man aneinander zuhören kann, ohne dass man anfängt zu streiten. Eben gerade ein Beispiel vom Nahostkonflikt. Ich meine natürlich nicht, dass man irgendwie nicht darf in einen Konflikt kommen, wenn es rassistische, gewaltverherrlichende, antisemitische Aussagen gibt. Also das meine ich explizit nicht, dass das Ziel ist, dass man dann irgendwie trotzdem es schafft, mega lieb sein miteinander. Es gibt natürlich Sachen, wo ich finde, sind unaussprechlich und muss man nicht akzeptieren, sondern wirklich immer ein Gespräch zwischen eher nicht Betroffenen, indirekt Betroffenen, wo sich's mega schnell aufkocht. Ich nehme mir zum Beispiel einmal wieder vor, eigentlich wollte ich nicht über den Ostkonflikt schwätzen. Es ist so eine hochkomplexe Situation, die ich nicht nur im Ansatz irgendwie verstehe und mir nicht anmassen, irgendwie eine Lösung dafür zu kennen. Und trotzdem tappe ich auch immer wieder rein und dann gibt es ein Gespräch und nach ein paar Minuten ist es recht aufgeladen. Und das möchte ich eigentlich irgendwie lernen,
yeah.
Wenn ich es schaffe, dass das nicht passiert.
Mhm. Etwas, was mir dazu in den Sinn kommt und was gut zu dem passt, was du vorher noch gesagt hast, mit dem Disclaimer von natürlich, wenn wir unsere Stimme erheben, wenn etwas passiert wie Rassismus oder auch Antisemitismus oder was auch immer jetzt in dem Kontext kann an systemischer Gewalt aufkommen. Natürlich müssen wir das benennen. Und ich bin auch überhaupt keine Verfechterin von kein Konflikt haben. Also ich will eigentlich eher den Ruf vom Konflikt rehabilitieren und sagen, Konflikt ist an sich nicht etwas Schlechtes. Sondern Konflikt kann halt konstruktiv oder destruktiv bis hin zu gewaltvoll ausgelebt werden. Und Konflikt, so wie ich es definiere, ist ein Moment, wo, also ich nehme jetzt einen äußeren Konflikt, nicht einen psychologisch inneren Konflikt, sondern einen Konflikt zwischen zwei Menschen, ist ein Moment, wo irgendetwas passiert zwischen uns, wo nicht stimmt und wo eine Anpassung braucht. Das heisst, in dem Moment kann ich mich weiterentwickeln mit dir, kann ich etwas lernen von dir oder kannst du etwas lernen über mich. Und wenn wir es schaffen, dann im Dialog bleiben und auch Strategien entwickeln, wie wir mit dem umgehen können, dann entwickeln wir uns weiter. Und wenn wir das nicht machen, dann stagnieren wir. Also Konflikt brauchen wir.
Und wie schaffen wir es denn dort, zum Weiterkommen, ohne dass man findet, ah nein, irgendwie, du bist doof, mit dir rede ich nicht mehr, ich gehe jetzt. Also dann muss man ja mega neugierig sein, man muss sich auch irgendwie selber beherrschen können und in einem aufgeregten Moment sich selber können reflektieren, das ist ja mega anstrengend.
Ja, also ich glaube, es ist anstrengend, weil wir auch kulturell das nicht lernen. Also wir, so, zumindest so wie ich meine Kultur wahrnehme, leben wir in einer Kultur von der Konfliktaversion, wo wir lernen, Konflikt ist etwas Böses, etwas Schlimmes. Geh möglichst weg, sobald Konflikt da ist. Und das ist eine kulturelle Prägung, wo wir so ein sogenanntes Unlearning können, kollektiv machen können. Und das braucht natürlich Arbeit und es ist kompliziert, vor allem am Anfang. Aber man kann sich auch daran gewöhnen. Also unterdessen habe ich noch viel Konflikt und ich genieße es. Also, und ich nenne dann auch schnell mal etwas Konflikt. Ich habe keine Angst vor dem Wort, sondern sobald irgendetwas nicht stimmt zwischen mir und jemand anderem, sage ich, hey, das ist ein Konflikt, schauen wir zusammen an. Reden wir darüber.
Und dann, wie reagieren dann deine Mitmenschen das Gegenüber, wo es vielleicht konfliktaverser sind als du? Du lachst schon.
Ja. Also wenn sie die Worte von mir würden so hören, würden sie wahrscheinlich verschrecken. Und ich weiss auch, in welchem Kontext es sinnvoll ist, das Wort Konflikt nicht zu verwenden. So, wenn ich weiss, da ist ein konfliktaverser Mensch vor mir, dann würde ich vielleicht das Wort auch vermeiden. Aber in meinem engeren Umfeld sind halt auch viele Leute, ja, ähnlich wie mich, wie ich prägt und konfliktfreudig, dort würde ich dann das Wort auch verwenden. Und vielleicht noch, du hast mich auch noch gefragt, was können wir machen, um uns die Köpfe nicht einschlagen. Ein Prinzip oder einfach eine Praxis, die ich sehr sinnvoll finde, ist, wenn wir im Raum sind mit einer anderen Meinung. Also im einfachsten Fall sind es zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Meinungen oder Positionen, dass wir angenommen, ich will mit dir in Beziehung bleiben. Es kann ja auch sein, dass du eine Meinung hast, die ich finde, hey, mit dir will ich nicht in Beziehung sein. Dann kann ich eine Grenze setzen, kann ich sagen, ciao, dich muss ich nicht mehr sehen. So, aber es gibt ja auch Menschen, die andere Meinungen haben und wir wollen aber mit ihnen in Beziehung bleiben. Vielleicht haben wir ja irgendwie einen Onkel und Tante, was auch immer, jemanden, wo wir näher haben wollen, aber die haben Meinungen, die wir einfach nicht können, damit klarkommen. In so einem Fall ist es wichtig, dass wir sicher sind, dass mindestens eine von diesen zwei Personen zulässt. Und dass wir nicht beide gleichzeitig im Ausdruck sind. Also das ist, klingt mega banal, aber das ist so, so wichtig und wir tun ja auch als Empathie statt Konflikt lösen. Und ein Großteil von meiner Arbeit ist eigentlich einfach nur, wenn zwei Menschen sich ausdrücken und verschiedene Meinungen ausdrücken, dass ich zuerst mal anstehe und sage, wer von euch hat gerade Kapazität zum Hören? Und dann schauen wir, wer die Kapazität hat. Und dann fängt einmal eine Person an hören und die andere Person teilt sich mit. Und erst wenn sie voll und ganz gehört worden ist, wechseln wir. Und das verhindert halt so ein Ping-Pong, wo dann einfach Meinungen sich aufschaukeln und niemand wird gehört, niemand versteht sich und das kann dann halt eskalieren.
Genau, aber das ist so ein bisschen normales Gespräch in Anführungszeichen, dass es mega schnell hin und her geht, eben das Ping-Pong. Und man muss irgendwie wissen, wie das geht. Man muss dann auch die Situation in dem Fall, also man muss das ja dann realisieren, dass es jetzt mega schnell hin und her geht, dass man sich eigentlich nicht zulässt. Wie schafft man denn das in so einem aufgeheizten Moment? Und vielleicht finde ich ja auch dann nicht, also ich bin ja dann irgendwie vielleicht verrückt und so und finde ja, ich muss jetzt nicht als erstes zulassen, weil ich habe ja recht, jetzt lass doch du mal zu und du findest das Gleiche und nachher schwätzen wir einfach ineinander rein.
Ja. Ich glaube, es gibt wie nicht eine Formel, die man befolgen kann. Und das ist auch etwas, wo wir also das ganze Empathiestadt immer wieder versuchen, sichtbar zu machen. Es gibt nicht eine Kommunikationsformel. Wenn man die lernt, dann streiten wir nicht mehr. So. Aber es gibt halt wie gewisse Sachen, die man können versuchen, ausprobieren. Und die sind mit jedem Menschen anders. Aber sicher ist etwas, was hilft, ist nur schon das Bewusstsein zu erhöhen darüber, was auf einer Metaebene, was passiert jetzt eigentlich gerade. Also mal sich achten, im Dialog, bin ich am Zuhören oder bin ich gerade eher in meinem Kopf schon bei meiner Antwort? Oder dich am Verurteilen, während du am Reden bist? Oder bin ich eigentlich mit Aufmerksamkeit bei dir? So, das Bewusstsein schärfen erhöht nachher die Chancen auch, dass ich es benennen kann. Also das heisst, was ich versuche zu machen, ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, wir hören glaube beide nicht mehr zu, im ersten Moment, wenn ich es bemerke, würde ich es versuchen benennen und nachher entweder fragen, hast du Kapazität zum Hören oder habe ich Kapazität zum Hören? Und dann können wir ja das beantworten und vielleicht hat niemand von uns Kapazität. Und dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass wir eine Pause machen im Gespräch und sagen, wenn wir das Gespräch wiederführen, ja oder nein. Und wenn die Antwort ja ist, dann treffen wir uns wieder zu einem späteren Zeitpunkt, wo wir dann Kapazität haben zum Hören. Also das Verlangsamen und Bewusste im Dialog, das kann halt in so hitzigen Situationen sehr fest unterstützen.
Und wenn man es nicht schafft, an einen Punkt zu kommen, wo jemand Kapazitäten hat, also es gibt so emotionale Themen, so aufgeladene Themen, eben auch Konflikt ist eines, erinnert mich auch oft an Corona-Zeit zurück, dort um Impfen und um Testen und Zertifikate und so, wo es vielen nicht gelungen ist, Beziehungen aufrechtzuerhalten, weil man einfach sofort aneinander geratet und dort prallen irgendwelche Weltanschauungen aufeinander und man hat irgendwie keine Lust und keine Kapazität zum Zuhören. Bringt es dann überhaupt, versuchen, in ein Gespräch zu kommen? Oder ist es dann besser, wenn man es von vornherein einfach sein lässt?
Ich glaube, das ist sehr individuell zu beantworten. Also ich würde mich immer wieder fragen, will ich die Beziehung aufrechterhalten? Und wenn ja, dann ist für mich die Antwort auch, dass ich mit dir im Gespräch sein will. Es macht für mich keinen Sinn, in einer Beziehung sein und einen schwelenden Konflikt haben. Weil, also zum Beispiel meine Prägung wäre, dass wenn ein schwelender Konflikt um ist, dass er dann irgendwo so köcherlet. Und dann sagst du mal irgendetwas Kleines und dann platzt es halt aus mir raus. Oder was auch kann passieren, ist, dass Menschen in Beziehung bleiben, aber es gibt immer mehr Tabuthemen, wo man nicht darüber reden darf. Und die Beziehung wird dann halt immer enger. Und meistens bewegt sich dann irgendwann eine Person aus dieser Beziehung raus. Also wenn ich das Gefühl habe, bin ich in meinem Feld mit dir konstant, dann habe ich auch keine Lust mehr, um in Beziehung zu sein. Und ja, es ist anstrengend und es ist gefürchtig, Sachen ansprechen, aber es ist so, so wichtig, wenn wir unsere Beziehungen nähren. Und es lohnt sich.
Und du hast das Gefühl, es ist immer eine gute Idee und führt auch immer zu einem positiven Ergebnis?
Also, ich tue mich sehr fest hüten vor dem Wort immer. Und ich finde es auch spannend, die Frage, was ist denn das positives Ergebnis? Also,
dass der Konflikt konstruktiv gelöst ist, dass man einander zulässt, dass vielleicht die Spannung weg ist, dass man nicht böse ist aufeinander und die gegenüberliegende Position zumindest kann. Man muss ja nicht einverstanden sein, aber sie irgendwie können verstehen, wie es dazu kommt.
Ja, ich glaube nicht, dass das immer möglich ist. Ich glaube, dass es sich lohnt, das auszuprobieren. Und ich wünsche mir, dass wir das nicht jetzt als Individuum, sondern dass wir als Gesellschaft die Kapazität erhöhen, dass wir wieder mehr können, dann außerhalb vom Lager rauslösen und verstehen. Und ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe ist für uns als Gesellschaft. Und ich glaube, dass es auch als Individuum spannend ist, gerade eben, wenn wir Beziehungen aufrechterhalten. Und einfach noch zu dieser Frage, ein positives Outcome kann für mich auch sein, dass wir uns trennen, zum Beispiel. Dass ich finde, ich habe dich jetzt verstanden und ich höre deine Sicht und ich kann so fest nicht etwas damit anfangen, dass ich nicht mehr mit dir unterwegs sein will. Ich finde, das ist nicht ein negatives Outcome, sondern dann ist etwas an die Oberfläche gekommen, wo ja eigentlich eh da ist.
Ist auch legitim, ja. Ich kenne noch viel, also ich habe jetzt im Vorfeld von diesem Gespräch mit ein paar Leuten geschwätzt, dass ich gefragt, ja, redest du oft über den Ostkonflikt? Und überraschend oft ist die Antwort gekommen, nein, oder nur mit meinem Partner oder Partnerin, also wirklich so ein bisschen. Hat man sich so ein bisschen die Berliburg zurückgezogen und dort getraut man sich irgendwie darüber zu reden und sonst nicht. Und das ist ja eigentlich sehr konfliktvermeidend oder man hat Angst, dass man irgendjemanden geratet, der ganz eine andere Meinung hat und dann schwätzt man lieber einfach gar nicht drüber. Und das, so wie ich dich vorher verstanden habe, würdest du das eher nicht empfehlen?
Ja, ich würde zwei Sachen dazu sagen. Ich würde natürlich dass jeder Einzelperson überlässt. Und ich finde es ganz wichtig, Grenzen zu setzen und wissen, wie fest will ich mich jetzt etwas aussetzen, wie fest nicht. Gerade auch, weil, ja, wenn äußere Gewalt passiert, dann kann es auch passieren, dass es, also wir alle haben ja einen gewissen Grad an Traumatisierung in uns. Und es kann auch sein, dass wie eine gewaltvolle Traumatisierung jemandem lebendig wird, die vielleicht nicht direkt mit jetzt dem Konflikt zu tun hat, aber die klingt auf eine andere Art an. Und das gilt auch zu schützen. Also der Schutz ist mir dort enorm wichtig. Und ja, ohne irgendwie einen Sollensatz daraus machen, von man sollte halt oder du bist moralisch besser, wenn du es machst, wünsche ich mir einfach, dass wir kollektiv die Kapazität können erhöhen und jede Person für sich kann einschätzen, wie viel von dem kann ich geben. Und dass wir das dann als Gemeinschaftspraxis machen. Das, ich wünsche mir, also es ist für mich ein Traum, dass wir Orte haben, wo wir uns treffen und völlig andere Meinungen haben und einander zuhören und schauen, können wir trotzdem eine Basis von gemeinsamer Menschlichkeit erschaffen und zusammenleben. Weil, ich meine, zusammenleben tun wir. Das können wir wie, also wir versuchen die Hälfte der Menschheit aus der Schweiz zu verbannen, aber solche Versuche möchte ich eher vermeiden.
Und wie kommen wir denn dort an? Das ist ja noch ein sehr weiter Weg, es ist ein weit entfernter Ort, den du beschreibst. Das heisst, müssen eigentlich alle in einen zweijährigen Kurs kommen bei der Empathiestadt, dass wir irgendwie da ein bisschen vorwärts kommen.
Ja, natürlich nicht. Also es gibt ja so viele Ansätze. Und ich glaube auch, dass wirklich, also es gibt ja zu jeder Bewegung auch eine Gegenbewegung und es gibt eine Bewegung von der Polarisierung. Und was ich auch beobachte, gerade also in der jüngeren Generation, dass eine grosse Bewegung am stattfindet, von sich mit sich selber auseinandersetzen, Introspektion betreiben oder eben bewusste Kommunikation leben. Und ich glaube, ja, von dem brauchen wir vieles. Und die Empathiestadt ist ein Beitrag dazu. Und es gibt ganz viele andere Menschen, die auch sich einsetzen dafür, dass wir im Dialog bleiben können. Und übrigens auch also zwischen Israel und Palästina gibt es, die sind jetzt halt sehr in den Hintergrund geraten und müssen sich vor Ort auch wirklich verstecken, weil sie, also ich weiss von Menschen, die auch in ihrem Leben bedroht werden, aber es gibt auch dort ganz viele, ich kenne Menschen, die dort Begegnungszonen bewohnt haben und Gespräche geführt haben, also das existiert.
Nochmal zurück zu wirklich so einer Gesprächssituation. Wenn es dort schnell hin und her geht und die Stimmung ist ein bisschen am Kochen, dass es dann nicht, dass man es schafft, konstruktiv aus dem Gespräch rauszugehen, müsste ich also ganz konkret, wenn ich das merke, müsste ich dann eigentlich kurz innehalten und finden, magst du gerade zuhören oder soll ich zuhören? Und dann aber einfach still sein und warten, bis die andere Person fertig geschwätzt hat. Das ist mega anstrengend, weil ich würde dann wahrscheinlich am liebsten, wenn es schon so ein aufgeheizt ist, am liebsten auf jeden Nebensatz irgendetwas entgegnen. Aber sinnvoll wäre, dass man dann einfach mal zulässt. Wie lange muss man denn das aushalten?
Hallo Simon, ich habe jetzt gerade einmal unsere Podcast-Aufnahme durchgelassen und habe gedacht, ich schicke dir jetzt einfach noch eine Sprachnachricht für eine Ergänzung zu einer Frage, recht so in der Mitte, dort rund um das Thema Aushalten beim Zuhören. Und ich wollte dich fragen, ob du das einfach noch mal steht reinschneiden. Und vielleicht ist das ein bisschen ungewöhnlich für Zürich.ch Podcasts, aber wir in der Empathiestadt arbeiten noch recht viel mit Sprachnachrichten wie unserer Sendung. Vielleicht passt es ja dann gerade auch, um so ein bisschen unseren Stil mit eurem Stil vermischen. Also wenn du magst, dann könntest du gerne noch die Sprachnachricht einfügen. Was ich nämlich nochmal betonen will, einfach gerade, weil wir eben über Gespräche über den Nahostkonflikt reden. Ja, da gibt es Menschen, die lebensverachtende Meinungen vertreten und das müssen wir nie aushalten. Wenn ich im Raum bin mit jemandem, wo wir sagen, die und die Personengruppe haben doch den Tod verdient oder irgend so etwas Extremes, dann würde ich natürlich sofort und vehement an Grenzen setzen und sagen, dass mir die Meinung grösste Sorgen macht und dass ich das ganz anders sehe. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass ich das zuerst noch mal betone, bevor wir dann noch meine zweite Antwort hören. Und in dieser zweiten Antwort, die für mich auch stimmt, dort rede ich einfach über eine andere Nuance. Nämlich dort beantworte ich die Frage, wie können wir dann innerhalb von Meinungsverschiedenheiten damit umgehen, wenn jemand eine andere Meinung hat, die aber nicht so extrem ist, wie was ich jetzt gerade als Beispiel genommen habe. Die Antwort kannst du gerne auch noch, also kannst du gerne drin lassen und dann einfach nach meiner eingeschobenen Sprachnachricht laufen lassen. Und die finde ich sehr relevant, einfach für Situationen innerhalb von der Sicherheit von Menschen gewährleistet ist und auch die Würde von Menschen gewährleistet ist und einfach sonst Meinungsverschiedenheiten im Raum stehen. Ja, wie lange kann man das aushalten? Das beantworte ich dann nachher gerade nach der Sprachnachricht. Wie kann ich auf das antworten? Also ich würde sagen, im ersten Moment, wo ich denke, dass ich etwas am Aushalten bin, ist schon mal etwas schief und braucht es eine Anpassung im Dialog. Also es ist wichtig, dass ich nicht in einer angespannten, aushaltenden Position bin. Das wäre eigentlich schon der Moment, wo ich mich aus dem Dialog herausbewege. Und was ich glaube, was wir eigentlich brauchen, ist ein viel, viel früheres Ansetzen vom Zuhören. Also dass wir lernen, schon in den ersten Moment, schon beim ersten Satz, wo jemand etwas sagt, anstatt dass ich einfach davon ausgehe, ich habe dich verstanden und wahrscheinlich hast du eine schlechte Meinung und meine Meinung ist wahrscheinlich ein bisschen besser als deine und dann sage ich dir meine, dass ich zuerst schon beim ersten Satz mal versuche, wirklich zu verstehen, was sagst du eigentlich. Und hinter jedem Satz, gerade wenn wir über so ein grosses, aufgeladenes Thema reden, ob das jetzt der Nahostkonflikt ist oder eben Impfen, ja oder nein, dort steckt so viel Persönliches dahinter, immer auch. Natürlich stecken politische Meinungen drin, aber es steckt auch immer eine persönliche Geschichte drin. Und die kann ich mir anhören. Ich muss nachher nicht deiner Meinung sein, aber ich kann mich berühren lassen von deiner persönlichen Geschichte. Und ich glaube, je mehr ich schaffe, wirklich dein Herz zu hören oder was dann bei dir dahinter steckt, desto mehr bin ich dann auch nicht am Aushalten, sondern merke ich, ist das für mich ein Nährwert, das ist für mich ein Lernen oder ein Wachsen, was passieren kann, wenn ich darf mich berühren lassen von deiner Geschichte.
Wir haben ja vorher gesagt, wir reden eigentlich über nicht Betroffene oder indirekt Betroffene. Funktioniert das, was du jetzt gesagt hast, auch bei direkt Betroffenen, wo vielleicht Verletzungen und Ängste viel präsenter und viel grösser sind? Also, dass man es dort schafft, zuzuhören und sich von einer persönlichen Geschichte berühren zu lassen, obwohl man vielleicht denkt oder weiss, dass das umgekehrt kann mich und meine Kultur grundsätzlich bedrohen.
Es ist eine sehr hypothetische Frage und ich muss mich wie so reindenken in ein Beispiel. Und nur wenn ich das Wort bedrohen höre, dann ist für mich gerade wieder klar, nein. Also sobald ich bedroht bin, bringe ich mich in Sicherheit. Und ich denke, ja, was ich mir wünsche, dass direkt betroffene Menschen erleben, ist, dass sie angehört werden. Und ob du oder ich dann imstande sind, in dem Moment das zu machen oder das zu schenken, das weiß ich nicht. Und ich meine, gibt es ja auch natürlich professionelle Menschen, die dann zuhören und präsent sind. Aber ja, ich bräuchte wie so ein konkretes Beispiel zum...
Nein, also meine Frage hat sich eigentlich recht beantwortet. Durch das, dass du sagst, wenn du dich bedroht fühlst, dann entfernst du dich aus der Situation. Also es ist durchaus dann auch legitim, so hast du vorher schon mal gesagt, dass man das Gespräch kann abbrechen kann oder dass man zur Einsicht kommen kann, mit dem nicht einverstanden, das ist für mich nicht akzeptabel.
Ich finde die Metapher vom Fliegen ist heutzutage umwelttechnisch nicht mehr so eine schöne Metapher, aber im Fliegen sagt man ja auch, wie sagen wir das, mit der Luft. Sauerstoffmaske. Du zuerst dich versorgen und dann hilf anderen.
Ja.
Das heisst, wenn ich selber in meine Traumata oder Verletzungen reingehe, dann bin ich eh nicht mehr zu gebrauchen für irgendjemanden. Das heisst, ich tue niemandem einen Gefallen, wenn ich dann in der Situation bleibe, sondern wahrscheinlich kreiere ich dann sogar noch mehr Verletzungen und Gewalt.
Wir reden ja jetzt über, eigentlich ist das Gespräch über Umgang mit dem Nahostkonflikt, aber wir reden gar nicht konkret darüber. Also eigentlich ist jeder Konflikt oder jede zwischenmenschliche Situation sehr ähnlich von den Mechanismen her.
Ich glaube, es gibt schon Unterschiede. Also der grosse Unterschied ist einfach der Grad von der Komplexität und von der Traumatisierung, die im Raum ist. Und wenn ich jetzt die Konfliktlösung mache zwischen den Menschen, wo ein hohes Grad an Traumatisierung im Raum ist, dann würde ich natürlich ganz anders damit umgehen, als Menschen, die jetzt irgendwie darüber diskutieren, was sie für ein nächstes Fest planen oder so. Also dort gibt es schon Unterschiede. Und der Unterschied ist eigentlich einfach in der Langsamkeit und in der Präzision auch von der Sprache. Also je feuriger oder je verletzter die Menschen, also je feuriger die Situation ist, je verletzter die Menschen sind, desto mehr würde ich ganz, ganz, ganz präzise Sprache wählen und wirklich langsam sein. Manchmal sagen dann die Leute zu mir, hey Lara, du übertreibst und ja, so redet man doch nicht. Und das stimmt für mich auch, ja, in einer Alltagssituation ist das nicht nötig, aber wenn es wirklich brenzlig ist, dann lohnt es sich zu verlangsamen und ganz präzise sein. Und vielleicht, ich habe noch Lust, um ein Beispiel zu machen. Ein Vorwurf, den ich noch oft höre im Nahostkonflikt, ist, dass Menschen sich für den Frieden aussprechen und dann so der Vorwurf kommt von dem Both-Side-ism, Unwort für mich als Schweizerin zum Aussprechen. Aber dass gesagt wird, ja, du, es ist der Vorwurf, du tust die beiden Seiten ungerechtfertigterweise als gleich oder naiverweise als gleich darstellen. Hör mal auf mit dem. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Moment, wo es sich lohnt, präziser zu sein mit unserer Sprache. Und wirklich anzuhören, was, also zuerst mal, was ist denn der Einwand? Und der Einwand, den ich höre, ist, dass es wichtig ist, dass man die Situation nicht vereinfacht darstellt und auch so sagt, hey, wir sind doch alle Menschen, haben wir doch einander alle wieder gern, dann ist alles wieder gut. So eine Kommunikation würde ich sicher nicht verwenden in so einem hitzigen Thema, sondern dort lohnt es sich wirklich ganz präzise analog und zu sagen, ja, was gibt es denn für beobachtbare Fakten, was gibt es für Differenzen, die wirklich ausgesprochen werden von den beiden Seiten. Und wenn es Gleichheiten gibt, dann auch wirklich Fakten benennen und nicht einfach sagen, ja, ist ja so ein bisschen ähnlich.
Meine Beobachtung oder mein Gefühl ist auch ein bisschen, dass wenn es dann, wenn man über den Nahostkonflikt schwätzt, wiederum nicht Betroffene, dass man sich dann oft irgendwie flüchtet in historische Ereignisse oder hast du gesehen, das und das ist passiert, aber ich habe das Gefühl, über was man eigentlich gerne würde reden und es irgendwie nicht schafft, ist, was das bei einem auslöst, also was das Elend und die schreckliche Ereignisse bei einem auslöst. Und in dem würde man sich ja allenfalls finden, egal von welcher Perspektive, dass man auf den Konflikt schaut. In dem, glaube ich, sind Differenzen dann auch nicht so gross. Und trotzdem versteigt man sich dann irgendwie in so politische Fragen, wo man wahrscheinlich gar nicht unbedingt grosse Ahnung dazu hat. Müsste man sich dort einfach daran erinnern und eher versuchen, über das Gefühl zu schwätzen, statt über Schlagziele. Ja. Und wer schuld ist an den Schlagzeilen?
Ein Begriff, den ich noch hilfreich finde für das Thema, ist Political Bypassing. Hast du mal gehört von dem?
Noch nie, nein.
Also kennst du das Wort Spiritual Bypassing?
Nein, auch nicht.
Das ist, also Spiritual Bypassing ist der Begriff, den ich zuerst gekannt habe. Und das bezeichnet Leute, die so die ganze Welt ein bisschen ausblendet und einfach nur sich nach innen kehren und meditieren und alles ist ja gut. Und solange ich in meinem inneren Frieden bin, ist ja alles gut. Und aber ausblendet, dass wir im System leben, wo ganz viel Gewalt herrscht. Und dass das auch stabilisierend sein kann für die Gewalt, wenn wir einfach nur nach innen uns in einen heiligen, schönen Raum bewegen. So. Und es gibt aber auch den Gegenpol zu dem, und dazu habe ich den Begriff gehört, der heisst Political Bypassing, dass Menschen eigentlich etwas Tiefes empfinden und das kann sie, weil Gewalt in der Welt lebt, aber meistens vermischt es sich auch mit irgendwelchen Trauern, die wir in uns innen oder Verletzungen, die wir in uns hineintragen. Und anstatt dann zu sagen, hey, ich sitze im Fall da und ich bin traurig an einem Nachtessen, rede ich dann über Politik und mache ganz viele Argumente und erzähle ganz viel über Politik, aber ich bin eigentlich nicht präsent mit dem, was wirklich für mich wahr ist, nämlich meine Gefühle oder auch meine Bedürfnisse, die ich in dem Moment habe, meine Menschlichkeit. Und dort würde ich dann sagen, dort lohnt es sich auch, nicht nur über Politik zu reden, sondern wie du sagst, auch zu sagen, hey, ich bin so tief betroffen und ich bin einfach nur traurig. Und dagegen kann ja niemand argumentieren, sondern dann können wir einfach das anerkennen und zusammen in dem hinein sein.
Genau, dort gibt es potenzielle Gemeinsamkeit oder ein verbindendes Element, das dann auch einen Streit oder einen drohenden Streit so ein bisschen beruhigen.
Genau, oder bei den Emotionen ist es ja eigentlich auch egal, ich muss ja nicht das Gleiche fühlen wie du, um deine Emotionen anerkennen und wir können einander in unserer Menschlichkeit dort sehen.
Schon ein Weile her jetzt haben wir darüber geredet, wie man kann zuhören oder wie man es schafft, eher empathisch da zu sein, zuhören. Wie kann man sich denn gut ausdrücken, habe ich mich jetzt gerade noch gefragt. Also eben eher über auch bei mir sein und erzählen, was bei mir vorgeht. Ist das so der Schlüssel?
Ja, ich würde sogar nochmal einen Schritt zurückgehen und mir überlegen, warum rede ich jetzt gerade? Also wirklich auf die, also wenn es so ein heisses Thema ist, warum bringe ich es jetzt auf? Und bringe ich es auf und dann kann ich ja schauen, was die Antwort ist in mir drin. Ist es, weil ich tief traurig bin und ich will eigentlich, dass du meine Trauer anerkennst? Dann ist es wahrscheinlich nicht so gescheit, dass ich dich anschuldige. Weil wenn ich irgendwelche Verurteilungen über deine politische Meinung bringe, ist die Chance recht klein, dass du nachher bist, ah, Lara, bist du traurig? Brauchst meine Aufmerksamkeit? So, die Chance ist gross, dass du nachher mit mir streitest und ich dann genau nicht das überkomme, was ich brauche. Vielleicht bin ich aber auch im Raum, weil ich will brainstormen, was wir für eine direkte Aktion unternehmen könnten, um zusammen etwas wirklich, also wirklich ins Handeln zu kommen. Und dann würde ich auch wieder anders kommunizieren. Dann würde ich wahrscheinlich versuchen, einladend zu reden und meine Bedürfnisse und meine Vision für eine schönere Welt formulieren und nachher dich einladen, um mit mir mitzuschaffen. Anstatt dir zu sagen, du bist schuld, dass die Welt nicht schön ist und deswegen wird sie nie schöner werden, würde ich eher meine Vision ausbrechen und ich versuche, inspirieren mit dieser Vision und dich dann ins Boot holen.
Also in Ich-Botschaften kommunizieren.
Ja, in Ich-Botschaften. Ich meine, das ist so ein... ich nerv mich aber ein bisschen ab der Ich-Botschaft.
Offensichtlich.
Weil, ich meine, natürlich sind Ich-Botschaften hilfreich. Ich glaube, es braucht noch mehr als einfach nur Ich-Botschaften. Ja, ja. Also nichts gegen Ich-Botschaften. Ich finde sie gut.
Gewusst wie.
Ja, okay. Genau.
Ich würde jetzt gerne das Themenkapitel abschließen, wenn das okay ist für dich. Und noch... den Fokus auf etwas anderes legen kurz. Und zwar ist jetzt die Jahreszeit, wo dann viele Leute wieder viel Zeit mit ihrer Familie verbringen. Und das ist nicht immer für alle einfach. Ich habe das Glück, dass ich mich freue auf die Zeit, aber ich kenne viele Leute, die es anstrengend finden, die es mühsam finden, mit ihren Verwandten irgendwie 2-3 Tage hintereinander am Tisch zu sitzen und müssen miteinander schwätzen. Wie kommt man irgendwie friedlich durch die Zeit und ohne, dass man nachher mit den Nerven komplett am Ende ist?
Also meinst du wie auch, dass du dir vorstellst, dass am Familienfest dann das Thema Nahostkonflikt aufkommt und wie können wir das?
Ja, oder auch ein anderes Thema, dass irgendwie, ich weiss auch nicht was, dass Juso-Nichte mit dem SVP-Grossvater irgendwie aneinander geraten, wo man, oder man hat sich vielleicht nichts zu sagen, oder es gibt Tabuthemen, die man muss umschiffen muss. Also auch, dass es so eine angespannte Atmosphäre vorherrscht, wo man eigentlich nicht unbedingt gross Lust hat, zum dort zu gehen.
Ich würde sagen, ganz viel Alkohol.
Gute Idee.
Nein, natürlich nicht. Ja, ich habe also den Eindruck, ich wiederhole mich. Das Erste, was ich würde sagen, wenn du wirklich nicht willst, also Weihnachtsfest gehen, dann geh nicht. So, das ist etwas, was ich zum Beispiel für mich auch schon gemacht habe, dass ich mich bewusst aus Familiensituationen rausgenommen habe, wo ich fand, ich mag jetzt nicht. Also ein bisschen nicht aus dem Sollen und ich bin dann ein schlechter Mensch. Und ja, ich habe ein grosses Mitgefühl, also einerseits eben auch aus einer direkten Betroffenheit. Ich finde Feste nicht nur einfach. Und ich würde es auch aussprechen für alle Menschen, die an diesen Festtagen halt, weil wir so kulturell dann so Normen haben rundum, wie es sollte sein und wie wir uns sollten fühlen, wir sollten besinnlich und glücklich und warm und kuschelig in unserer Familie sein und es gibt nicht alle Menschen haben das. Also das ist wirklich eine schwierige Zeit und das Wichtigste, was ich denke, was wir machen können, ist, dass wir uns schon im Vorfeld Unterstützung holen. Das unpoetische Ding, Unterstützung, wo so ein Wort ist, wo ja, fast ein bisschen zu stigmatisiert, würde ich sagen. Das darf man ja nicht oder es ist ja peinlich, wenn man das holt. Ich glaube, es lohnt sich enorm, wenn wir schon im Vorfeld Gespräche führen darüber, wie das dann wird sein. Und in dem Gespräch vielleicht dann auch Klarheit bekommen, welche Themen wir ansprechen wollen oder wie wir gewisse Themen umgehen wollen. Oder eben vielleicht sogar sagen, hey, komm, verbringen wir zusammen doch Weihnachten anstatt ich mit meiner Familie.
Also ein gutes Maß an Selbstreflexion, gute Vorbereitung und auch sich selber eingestehen, das brauche ich nicht, ich komme im Fall das Jahr nicht.
Ja, Vorbereitung und auch Nachbereitung mag ich. Also das Care-System, wo mich angenommen, ich habe jetzt wirklich ein schwieriges Familienfest vor mir, würde ich mir im Vorfeld jemanden organisieren, der für mich da ist und mir empathisch zulässt und mit mir überlegt, wie ich das gut für mich navigieren kann und dann aber auch eine Person habe, die ich weiss, am nächsten Tag um 9 Uhr kann ich dir wieder anrufen oder du kommst zu mir heim und du bist dann auch wieder für mich da. Ich bin eine grosse Befürworterin von Care-Systemen.
Danke vielmals. Ich habe all meine Fragen beantwortet. Wenn es für dich stimmt, würden wir das Gespräch beenden oder möchtest du etwas Wichtiges sagen, wo wir vergessen haben?
Mal schauen, ob ich noch etwas habe. Ja, es fällt mir gerade nicht ein und vielleicht schicke ich dir noch eine Sprachnachricht, falls mir noch etwas einfällt.
Das ist doch gut.
Also jetzt kommt tatsächlich noch eine Sprachnachricht mit Ergänzungen und ich habe sogar 2 Ergänzungen. Und die erste ist, dass am 11. Januar bei uns in der Empathiestadt auf Zoom ein Schnupperabend stattfindet, wo alle, die Lust haben, einfach mal reinschnuppern können und unsere Arbeit kennenlernen. Es ist total unverbindlich und es findet dann im Anschluss einen 7-wöchigen Grundlagenkurs statt von uns in Empathie und Konfliktlösung. Und die, die wollen, können vom Schnupperabend dann in den Kurs wechseln und dabei bleiben, die, die es spannend finden und Lust haben. Und man kann aber auch einfach die Einführung am Schnupperabend erleben und uns bei dem belassen. Und falls ihr Shownotes habt, könnt man das vielleicht noch ergänzen. Einfach nur, wenn du magst. Und das andere, was ich auch noch ergänzen will, ist mir ganz wichtig. Und zwar geht es um das Thema Grenzen setzen. Und ich habe ja recht viel darüber geredet, dass wenn irgendetwas für mich nicht mehr stimmt, dass ich dann eine Grenze setze. Und ich will auch noch betonen, dass es Menschen gibt, für die das sehr schwierig kann sein. Gerade wenn, also wenn gewisse Abhängigkeiten bestehen oder Machtgefälle, zum Beispiel eine finanzielle Abhängigkeit von einer Chefperson. Und ja, und ich bin vielleicht aber, ich, wenn ich jetzt finanziell den Job unbedingt brauche, weil ich habe zuhause Kinder und ich mich kümmere, was auch immer. Es gibt halt einfach systemische Bedingungen, die es manchmal schwierig macht, um Grenzen zu setzen. Und was kann ich dann in so einer Situation machen, wenn dann meine Chefperson irgendwie menschenverachtende oder eben sogar mich, also mich betreffende menschenverachtende Meinungen hat? Und in so einer Situation ist mir so wichtig zu sagen, dass es nicht eine individuelle Aufgabe ist, dann möglichst gut zu kommunizieren und die Situation zu lösen oder gerade noch Empathie aufbringen für die Chefperson, sondern gerade wenn ein Machtgefälle da ist, dann ist es so wichtig, dass wir uns zusammentun mit anderen Menschen, die am gleichen Ort arbeiten oder auch sonst einfach, dass wir uns Unterstützung holen. Und alleine ist das enorm schwierig oder fast unmöglich, auch wenn wir nur so gut kommunizieren können. Ja, oder sich an Gewerkschaften vom Gewerbe, wo wir drin arbeiten, wenden. Und ja, einfach auch ein Appell, als füreinander einstehen, gerade wenn ein Machtgefälle um ist und ich mich selber vielleicht als weniger gefährdet erlebe, dann kann ich mich ja einsetzen für Menschen, die weniger Sicherheit haben als ich. Und das ist einerseits wichtig bei so tief verletzenden Meinungen, wie wir früher im Gespräch angesprochen haben, aber auch bei subtileren Momenten. Und ich glaube, gerade dort ist es vielleicht fast noch verlockender, um nichts zu sagen. Oder ich kenne es auch von mir, dass es wie so, es passiert so schnell und dann wird irgendein kurze Meinung oder eine Meinung schnell gesagt und dann ist der Moment schon wieder vorbei und ich habe es verpasst, um es ansprechen. Und in so einem Moment kann es so viel bedeuten, wenn man nicht weglässt, sondern anlässt und es ansprechen und ja, Menschen stärken, die Verletzung erleben und vielleicht gerade eben wegen einem Machtgefälle es schwer ist, um es ansprechen. Ja, das finde ich enorm wichtig und wäre froh, wenn du das auch noch möchtest am Schluss reinschneiden als Ergänzung.
Danke vielmals, bist du da gewesen. Ich habe es sehr interessant gefunden und ich hoffe, euch, die zugelassen haben, ist es auch so gegangen. Falls ja, empfehle doch den Podcast weiter. Es würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao zusammen.